Und das soll dann auch schon unser herzlich willkommen zur neuen Folge Viva la Movilusion Podcast sein. Super, Corby, du bist ein musikalisches Naturtalent.
Danke, 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 danke. Tja, sie hätten mir damals mal fragen sollen, ob ich für sie die Musik mache.
Ja, die hätten nicht schlimmer sein können. Und wer ein bisschen Ahnung hat, was Zocken angeht, der hat natürlich sofort erkannt, was uns der Corby da wunderschön und zauberhaft ins Ohr getrillert hat. Nämlich eine Melodie aus den, ja, einer der besten Spiele da in meiner Meinung nach, die es auf der Welt gibt, nämlich The Legend of Zelda. Und heute machen wir unsere erste Folge nicht über einen Film, nicht über eine Serie, nicht über unsere wunderschönen Körper, sondern über ein Spiel, das wir gezockt haben. Und leider nur ich und der Corby, beziehungsweise der Corby und ich. Drum ist der Mike heute nicht dabei.
Tja, aber wir hoffen natürlich, sobald der Mike sich mal überwinden kann und auch unseren Podcast anhört, was er angeblich nicht tut, sagt er, boah, Breath of the Wild, das klingt ja nach einem richtig geilen Zelda-Spiel, das klingt so geil, da frage ich die anderen zwei, ob ich auch mal mitspielen darf. Und da müssen wir ihm erklären, Mike, das Ganze ist leider ein Einzelspielerspiel. Das heißt, es ist kein Multiplayer-Spiel, lieber Mike.
Genau, aber der Mike, der kommt sowieso niemals dazu, dass er das jemals spielt, weil er hat vor kurzem haben wir mal geredet über, wie es bei ihm eigentlich so an der Zockerfront ausschaut. Da hat er gemeint, das geht erst wieder los, wenn sein Sohn aus dem Haus ist und da er erst zwei ist, wird es nur einige Zeit dauern.
Also nur ungefähr 4 Jahre, oder?
Circa, ja. Nein, ich bin mit ungefähr 5 selbstständig gewesen und ausgezogen, also.
So, jetzt lass uns vielleicht einmal über Zelda reden.
Ja, genau. Dann versuchen wir uns mal über Zelda ein bisschen auszutauschen. Und zwar, ja, genau, Corby hat es vorher schon gesagt, es geht halt um das erste Open World oder also das erste richtige Open World The Legend of Zelda, und zwar Breath of the Wild auf Nintendo Switch. Ich habe das erst vor 2 Monaten circa beendet. Corby, bei dir ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Vielleicht erzählst du mal, um was es bei dem Spiel geht, was du aus deiner grauen Erinnerung noch rausbringst.
Ja, das Spiel, das 2017 rausgekommen ist, war einer der ersten Titel, die es für die neue Konsole Nintendo Switch gegeben hat. Und startet ganz untypisch für Zelda mit einer Sprachausgabe. Also das heißt, tatsächlich spricht Zelda, und das nicht einfach nur irgendeiner erfundenen Sprache, sondern tatsächlich sogar in Deutsch, wenn man es auf Deutsch spielt, oder auf Englisch, wenn man es auf Englisch spielt und so. Unser Protagonist Link wacht in einem Tempel auf, tatsächlich nur in Unterwäsche und muss dann erst einmal die Steuerung kennenlernen, die auch sehr simpel gehalten ist, findet dann Kleidung und ein Schwert, glaube ich, noch nicht, oder?
Ich glaube, eine Stecker oder so gerade.
Oder ein Stecker, auf jeden Fall irgendeine Waffe, kommt dann relativ schnell wieder aus diesem Dungeon raus, bekommt eigentlich überhaupt keine Erklärung, was los ist und steht dann erstmal vor dieser riesigen Welt, die man wirklich aus freien Stücken und wie man möchte erkunden kann. Und dann geht's los, weil im Endeffekt ist es wirklich jedem freigestellt, was er machen kann. Er kann dann erstmal wieder umdrehen, wieder in den Dungeon rein oder auf irgendeinen Berg hochklettern oder Äpfel sammeln oder was weiß ich und Abenteuer erleben. Im Endeffekt, es ist wie in jedem The Legend of Zelda. Es gibt einen Bösewicht. Es ist wie in den meisten Zelda-Teilen Ganondorf beziehungsweise die Bedrohung Ganon, die über dem Schloss Hyrule eingekehrt ist und offensichtlich die Prinzessin Zelda gefangen hält. Beziehungsweise man weiß da relativ wenig darüber, außer dass die Bedrohung Ganon eigentlich das ganze Land mehr oder weniger lahmgelegt hat der Link findet dann in dem Dungeon, in dem er vorhin auch den Stecker und seine Kleidung gefunden hat, eine Art Konsole oder Tablet. Und mit diesem Tablet kann er dann Schreine erkunden oder Türme aktivieren, worüber er dann mehr über die Landschaft erfährt oder die Landschaft dann besser erkunden kann. Kann sich so aufleveln, mehr über die Nebenquests erfahren und hoffentlich die Zelda retten.
Genau, und so untypisch, wie es sich jetzt anhört, also es hört sich irgendwie untypisch Zelda an, aber trotzdem ist es trotzdem irgendwie typisch Zelda worden und nur um unglaublich viele Details erweitert worden, was also Rollenspiel-Details vor allem und Crafting und verschiedene Rüstungen und Waffen mit Verstärkungen, Waffen, die kaputt gehen. Sie haben da echt einen riesigen Schritt gemacht im Vergleich zu den anderen Zeldas, die ja auch immer ein bisschen so an die Open World rankratzt haben, aber eben jetzt wirklich den Schritt gemacht, was ich sehe, da kann ich hin. Ich hab am Anfang echt ein bisschen gebraucht, bis ich mich daran gewohnt habe. Also ich glaube, dass ich wirklich ein paar Stunden spielen habe müssen, bis ich so richtig warm geworden bin damit, weil es eben so untypisch war, aber dann doch irgendwie immer wieder so ein paar Punkte gekommen sind, wo ich gesagt habe, ach, das ist einfach geil, typisch Zelda. Wenn man dann aber mal so ein bisschen aufgerüstet ist und eine bessere Maschine ist, dass man da mal durchfetzt, dann wird's wesentlich angenehmer zum Spielen, weil es ist halt auch hier so ähnlich wie bei Witcher 3 oder jetzt halt auch die letzten Assassin's Creed Teile, dass es Gebiete gibt, da brauchst du dich noch gar nicht reintrauen, wenn du nur so Grischball bist und sollst halt vorher schauen, dass da ein paar Schnitzel ist, damit du dir die Monster ein paar auf die Nuss geben kannst. Und das hat mir am Anfang, ist es nämlich teilweise so schnell gegangen, wenn du irgendwo hingehst und einen Fehltritt machst und irgend so ein Penner kommt und haut da eine drüber, dann bist du sofort im Arsch gewesen. Oder du schaffst es, dass du einmal zuhaust, dann ist aber sofort dein scheiß Schwert im Arsch gewesen. Und wie gesagt, das ist so untypisch für Zelda gewesen, dass mir das am Anfang echt ein bisschen abgesteckt hat. Aber sobald man sich an die ganze Geschichte dann gewohnt, wird es so ein unglaublich gutes Spiel. So vollgestopft mit liebevollen Details und Anekdoten und Easter Eggs auf die alten Zeldas, dass du eigentlich vom Schwärmen teilweise gar nicht mehr rauskommst. Und schwärmen muss ich auch in dem Fall bei der Optik. Das ist so ziemlich das schönste Spiel, das es auf der Switch gibt, meiner Meinung nach. Das ist ja der ganze Stil, dieser Funkenrealismus, der mit so einem Art ultrabunten Cell-Shading überzogen ist. Der gefällt mir richtig geil, gut. Und am Ende habe ich mir hingesessen und habe dann tatsächlich die 100% voll gemacht und auch diese verhurten 900 Crocs gesucht, die auch den größten Anteil an den 100% Fortschritt noch gehabt haben, die Mistviecher, die dreckigen. Und was kriegst du am Schluss dafür? Spoiler, einen riesigen Kackhaufen. Na, und ich glaube, dass ich 900 kleine Kackhaufen kriege. Ich kriege am Ende einen riesigen Kackhaufen. Krog-Kackhaufen. Danke, Nintendo. Danke, Merkel.
Also ich glaube, das ist fast schon wieder Absicht vom Spiel, weil die haben sich wahrscheinlich gedacht, wir verstecken so unglaublich viele von diesen Krogs, das wird sowieso keiner finden. Und wenn so einer findet, dann sagen wir ihm gleich mal, Alter, was bist du für ein Kackhaufen?
Ja, genau. Bist du scheiße, hast nichts anderes zu tun, als 900 so dämliche Viecher zum Suchen.
eins möchte ich nur, also ich weiß jetzt nicht, ob du nur länger über die Krogs reden willst.
Nein, da redet mich gerade in Rage.
Eins möchte ich nur kommentieren, was du vorhin gesagt hast, bezüglich dem man muss erst nur ein paar mehr Schnitzel essen, damit man das ein oder andere Monster besiegen kann. Das stimmt nicht unbedingt, weil sagen wir mal, das, was das Spiel auch gerade am Anfang ausmacht, ist, es gibt mehrere Wege, wie du die ganzen Viecher und Monster besiegen kannst. Da muss man halt immer ein bisschen auf die Umgebung achten. Es gibt zum Beispiel Schweinedämonen, sage ich jetzt einfach mal. Oder
du bist ein Schweinedämon.
Oder Kreuzung aus Schwein, Fledermaus und Dämon, keine Ahnung, die genau auf das achten, was er in der Umgebung passiert. Und wenn du dann zum Beispiel einen Stein oder so hinwirfst, dann laufen sie dann da hin und dann kannst du zum Beispiel nur einen riesigen Felsen hinterherrollen lassen und dann, wenn der Fels sie trifft, sind sie auch hin.
Ja.
Und dann kannst du nämlich das riesige Schnitzel holen, das die gerade braten.
Ja, da hast recht, prinzipiell würde es funktionieren. Du kannst ja das ganze Spiel ja vor halbe Stunde durchspielen. Ich glaube, der Speedrunner ist ja irgendwo bei 27 Minuten. Aber den zeigst du mal, der das beim ersten Mal, wenn er das Spiel anfängt, sofort so macht und rausfindet. Du lernst halt auch das erst alles ein bisschen. Und meistens lernst du es halt durch Schmerzen und Qualen und fliegende Controller. Nein, so schlimm war es nicht. Wie gesagt, das ist für mich nur so persönliches Empfinden. Ich habe halt davor auch glaube ich, noch kein so richtiges Rollenspiel gespielt, dass diese Art und Weise der Herangehensweise gehabt habe, dass ich in alle Gebiete von Anfang an gehen kann, aber mir in den Gebieten halt dann die Viecher sofort, dass man die sofort Eier sehen, wenn ich da drin wirklich bin. Deswegen war es halt schon mal komplett neu für mich und dann mit Blick auf ein Zelda war es halt die ultimative Neuheit, die mich erst einmal überfahren hat. Aber wie gesagt, ich hab nur eine Zeit lang gebraucht, dass ich warm wieder mit und danach war ich absolut süchtig.
Und ich glaube, das ist bei jedem auch unterschiedlich, weil jeder hat ja also seine eigene Spielgeschwindigkeit. Und das ist gerade das Schöne an Breath of the Wild. Du kannst dir da komplett anpassen. Es ist scheißegal, ob du der Hauptstory hinterherläufst und die erstmal machst oder ob du erstmal wirklich, egal wo du gerade vorbeiläufst, dir auf jede Nebenmission konzentrierst. Ob du erstmal Landschaften erkundest, ob du die Natur und die Tiere erstmal erkunden willst und fotografieren willst. Also sagen wir mal, da bietet das Spiel so extrem viel, dass es einfach wunderbar ist, da Zeit drin zu verbringen. Das, was wir ja vorhin auch gesagt haben, mit du musst Zelda retten und Ganon besiegen, das ist halt nicht nur alles. Es gibt halt da auch untypisch für ein The Legend of Zelda mehrere Dungeons. Und diese Dungeons sind aber nicht so, wie es in die Vorgänger in Ocarina of Time oder Wind Waker oder Twilight Princess oder sowas war. Riesige Labyrinthe, wo man erstmal mehrere Rätsel lösen muss, sondern das Coole an diesen Dungeons ist, da gibt's, ich weiß gar nicht, ich glaube über 100 oder so.
Ja, mit ganz dem DLC, glaube ich, waren es dann 120 von den Mini-Dungeons.
Genau, wie es der Daniel gerade schon sagt, es sind Mini-Dungeons. Und in diesen Mini-Dungeons hast du halt dann immer ein Rätsel oder vielleicht einmal drei Rätsel, die aber aufeinander aufbauen. Das heißt, wenn man vielleicht mal an dem einen oder anderen Rätsel verzweifelt, ist es nicht ganz so schlimm, dann machst du den halt jetzt nicht, den Dungeon, sondern du suchst dir irgendeinen anderen und kommst halt dann so trotzdem weiter. Daniel, was kriegt man denn, wenn man so einen Dungeon erledigt hat? Kriegt man da jedes Mal ein Item?
Ja, du kannst in den Dungeons, gibt es dann auch Patronen immer wieder. Da können auch mal tolle Waffen drin sein. Aber in der Regel, also die Hauptbelohnung ist immer, wie hieß es, Zeichen der Bewährung?
Genau, Zeichen der Bewährung. Und du kannst da dann, also du kannst diese Zeichen der Bewährung dann bei so Götterstatuen eintauschen gegen entweder Herzen, das heißt, du hältst mehr aus, oder gegen Ausdauer. Und die Ausdauer, das ist halt auch was ganz was Neues in Breath of the Wild, das vorher in Zelda noch nicht gab. Mit der Ausdauer kann man eben dann höher klettern, schneller laufen oder weiter sprinten. Das heißt, das wird halt dann ab und zu einmal essentiell, wenn man halt nicht unbedingt Bock hat, dass man jetzt ewig weit um den Berg herumläuft, sondern vielleicht sagt, hey, auf dem Berg kraxel ich einfach mal schnell hoch.
Ja, vorausgesetzt, es regnet nicht. Boah, das war das. Also das muss ich später sagen, bei den Sachen, was mir nicht gefallen hat. Da war es hier, da war ich aber kurz vor dem Fernseher umschmeißen. Aber es ist nicht ganz richtig, es gab die Ausdaueranzeige vorher schon bei Skyward Sword, war sie auch schon mit dabei.
Echt? Das wusste ich nicht. Ich habe Skyward Sword leider nicht gespielt. Da war meine Wii-Zeit leider vorbei, als das damals rausgekommen ist. Und Wii U habe ich.
Na, schade, es ist nämlich erst. Sehr gutes Spiel, also Zelda gut, sind ja prinzipiell meiner Meinung nach, ist jetzt Zelda voll geil, außer die beiden Teile auf dem DS, die waren okay, aber jetzt hat nicht die Klasse der anderen Teile, aber die auf die Heimkonsolen, die waren für mich alle absolut geil. Skyward Sword, ein bisschen gewöhnungsbedürftig wegen dem Motion Plus Bewegungssteuerung, hat ab und zu Momente gehabt, die haben ein bisschen gefrustet, aber ansonsten auch geiles Design, geiles Spiel, aber gerade nochmal abschließend zu Skyward Sword, das war das Spiel, das die Ausdaueranzeige eingeführt hat bei Legend of Zelda.
Ach so, okay, das wusste ich leider nicht.
Ja, dafür bin ich da, Kobi.
Da vielleicht nur als Anmerkung an Nintendo, damit ich das vielleicht dann auch lerne, dass das halt erst Skyward Sword war, bringt bitte Skyward Sword noch für Switch raus, das wäre schon nett. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich mir die Wii U kaufe.
Bringt einfach die ganzen alten, geilen Zeldas als Remake mit einer fett aufblitten Grafik auf Switch. Ja. Ocarina of Time und Majora's Mask, ich möchte kein 3DS-Remake spielen, sondern ich möchte ein fettes Remake mit einer fetten Grafik spielen.
Ja, so wie Link's Awakening, da habt ihr nach Breath of the Wild den nächsten riesigen Stein in meinem Herzen verewigt.
Oh, wird mir ganz warm ums Herz.
Wo wir gerade schon so ein bisschen über die Reihe reden. Ist Breath of the Wild für die das beste Zelda? Weil ich glaube, es gibt auf YouTube ja unzählige Best-of-Videos oder Ranking-Videos, wo es dann heißt, die Top 5 der ultimativen Zelda-Spiele oder Zelda-Spiele aller Zeiten. Wo steht da bei dir Breath of the Wild?
Puh, schwere Frage. Soll ich Top 3 dann praktisch mal so sagen? Oder Top 5, was möchtest du gerne hören?
Ich dachte, das ist spontan wahrscheinlich Core Top 3 oder so zusammenkriegen, weil es gibt ja so unglaublich viele Zelda-Spiele. Und irgendwie hat ja jedes Zelda-Spiel so seinen Charme. Aber ich glaube, du kannst ja sagen, ob Breath of the Wild relativ weit oben ist oder mehr so im Mittelfeld.
Nein, ist auf alle Fälle ganz weit oben. Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich unter die Top 3 ist, wenn ich es aufzählen müsste, die Top 3. Dann würde ich es wahrscheinlich in der Top 3 haben, in die Top 5 ist es auf alle Fälle.
Okay.
Und es ist, wie viele Stunden hast du eingesteckt ungefähr? Weil ich glaube, die haben da keine Stundenanzeige gehabt, gell?
Boah.
Das würde mich nämlich interessieren, was ich da Spielzeit reingesteckt habe. Also es ist auf alle Fälle auch sehr Geld wert, weil vor allem für die Komplettisten ist es wahrscheinlich mit mindestens 100 Stunden Spielzeit verbunden.
Also ich habe ja zwei Spieldurchläufe gehabt. Also jetzt nicht, dass ich komplett von vorne angefangen habe, nur ich habe es mir eben relativ früh schon geholt gehabt. Ich glaube Ende 2017. Auf jeden Fall da, wo es die Switch dann auch wieder regulär zum Kaufen gab. Und da habe ich es eben dann nur vor dem ersten DLC und vor dem zweiten DLC dann auch gespielt. Das heißt, da habe ich bestimmt knapp 100 Stunden reingesteckt. Und dann, wo eben das DLC nochmal rausgekommen ist, habe ich dann die neue Story dann auch nochmal gespielt. Und ich glaube, da waren es dann auch nochmal so 20 oder 30 Stunden, die ich dann da mit auch nochmal verbracht habe. Aber auch jetzt nicht, weil ich so lange braucht habe, bis ich mit dem DLC durch war, sondern einfach, du spielst halt dann da nochmal. Und wenn du jetzt nicht wieder keine das Spiel auf einmal auf 100% durchspielst, sondern halt doch den ein oder anderen Krog noch vergessen hast, dann machst du halt dann, also ich habe zumindest so eine Phase gehabt, da habe ich dann auch gedacht, ach, jetzt hole ich mir doch noch schnell alle Krogs. Bloß manche von diesen fucking Krogs sind so kompliziert versteckt. Oder selbst mit irgendwelchen Karten aus dem Internet nicht findbar. Da kannst du echt einmal verzweifeln. Ich glaube, das war ja das, was du vorhin nur sagen wolltest. Ich glaube, die für die letzten Crocs, das war ja kurz so, dass du gesagt hast, du gibst jetzt auf.
Ja, da waren einige. Ich war am Anfang, als ich angefangen habe, und habe da meine 20 Stunden oder so schon ungefähr gespielt gehabt, die sich dann aber anfühlen, als hättest du echt erst gerade angefangen. Dann hast du schon 70 Crocs und dann haben wir uns erst gedacht, so, wow, geil, Leute, ich habe schon 70 Crocs gefunden. Und wie viel hast du denn in der Regel Sammelsachen? 100 oder selbst werden es wahrscheinlich sein. Kann ja nicht so dramatisch sein, die Kacke. Bis mir dann ein Kumpel sagt, der es auch gespielt hat, nein, das sind 900. Ja, alles klar. Ich habe kurz einen Schlaganfall gekriegt, weil ich gedacht habe, ich werde nie wieder was anderes tun als Crocs sammeln. Weil da schreit einfach der Autist in mir dann, du musst alles sammeln. und da habe ich gewusst, dass ich nicht auskomme. Hat man dann am Ende auch aber eine Karte im Internet suchen müssen, weil da echt Sachen dabei sind. Keine Chance, dass wahrscheinlich findest du es natürlich irgendwann, aber dann war die Spielzeit wahrscheinlich irgendwo bei 200, 300 Stunden gelandet. Und das dann nur um jeden Millimeter von der, ich glaube, was sind das, was habe ich gelesen, 80 Quadratkilometer großen Karte abzulaufen. Dafür ist mir dann doch auch irgendwann die Zeit zu schade. Und da gab es dann Gott sei Dank ein paar so coole Typen, die haben da so interaktive Karten gestaltet, auf denen man sich alles ein- und ausblenden lassen konnte, wo die Crocs sind mit Laufrichtung, wenn man das ein Rennen machen muss, mit Flugrichtung, wenn man irgendwie hinfliegen muss oder was weiß ich. Und mit Hilfe von der haben wir dann die letzten paar noch eingesammelt und trotzdem hat es lang genug gedauert.
Also es gibt bestimmt den einen oder anderen, der hat schon mal Wind Waker gespielt und weiß, was Crocs sind. Aber vielleicht erklären wir auch nur kurz für alle, die jetzt gerade meinen, okay, da muss man Schuhe sammeln, was geht denn ab? nein, wir reden nicht über die bunten Plastikschuhe, sondern Crocs sind in der Welt von Zelda, ähnlich wie bei unserem Prinzessin Mononoke Podcast, Waldgeister. Und diese Waldgeister sind ja kleine Zwerge, kann man sagen, die als Kopf ein Blatt haben. Und das sind Crocs.
Genau, und jetzt hast du eine gute Überleitung auf einen Funfact von mir geliefert, weil ich habe nämlich gelesen, dass es Spekulationen gibt, ob nicht Prinzessin Mononoke sogar sehr oft als Inspirationsquelle für Breath of the Wild benutzt wurde. Ah, jetzt schon mal diese Crocs, die du genannt hast, weil denke mal an den Sound, den die machen mit diesem komischen Glockengeräusch und denk an den Sound zurück, den die Waldgeister machen. Dann denk mal an das Outfit vom Ashitaka am Anfang vom Spiel und das Outfit, das typische, das dann jeder kennt von Breath of the Wild.
Ja.
Ziemlich ähnlich, blaues Oberteil, braune Hose. Wie ist er bewaffnet, der Ashitaka? Schwert und Bogen, genauso wie der Link in den Trailern zum Beispiel gewesen ist. Es gibt auch diesen zerstörten Turm, der am Anfang der narische Wuizau bei Mononoke kaputt haut. So einen ähnlichen findet man dann auch in der Spielwelt von Zelda. Und an sich, wenn man dann mal die Landschaftsaufnahmen von Mononoke ein bisschen so im Kopf hat und sich einmal die Landschaften aus Breath of the Wild nochmal ein bisschen im Kopf zurückholt, die sind auch teilweise ziemlich ähnlich, auch und auch so schön weitläufig. Und darum spekulieren eigentlich, man hat jetzt nichts gefunden, ob es eine offizielle Bestätigung dafür gibt, aber es gibt sehr viele Leute, die da spekulieren, ob der Mononoke nicht ein bisschen zur Inspiration genutzt wurde. Und naja, man könnte sich schlechtere Inspirationsquellen suchen als so einen grandiosen Film wie Mononoke.
Ja, das stimmt. Wobei wir wollen natürlich ja nichts unterstellen. Höchstwahrscheinlich sagen die alle, was ist Prinzessin Mononoke? Also dann, liebes Nintendo, falls ihr nicht wisst, was Prinzessin Mononoke ist, der beste Podcast der Welt hat natürlich ja darüber bereits eine Folge produziert und hört sich das dann an.
Aha.
Aber zurück zu Zelda. Du hast ja gesagt, es gibt einen Haufen Verweise auf die anderen Spiele. Ich habe jetzt vorhin schon gesagt, Wind Waker kommt drin vor. Man sieht, glaube ich, ein paar Verweise auf Skyward Sword, weil diese Götterstatuen, wo man sie praktisch als Belohnung ja dann entweder Herzteil oder Ausdauerstück holen kann, gibt es, glaube ich, auch bei Skyward Sword.
Es gibt unendlich viele. Also Skyward Sword, man kommt einmal in so ein Gebiet, also die Namen und so weiter von den Gebieten habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber es gibt ein Gebiet mit lauter Ruinen und da haben ein paar findige Spieler, haben sich die Säulen und so weiter genau angeschaut und da sieht man dann, dass in den Säulen also Verzierungen drin sind und die schauen eins zu eins aus wie die Verzierungen aus Säulen in einem Tempel aus Skyward Sword. Also gibt's ja da so die Vermutung, ob das nicht der Bereich ist, der vom Himmel dann gefallen ist und da runter und da eben dann gelandet ist vor was weiß ich wie vor Jahren.
Genau, dann gibt's da nur den Tempel der Zeit aus Ocarina of Time. Ich glaube, es gibt ein paar Verweise auf Twilight Princess und zwar eine Brücke und einen See, der Breath of the Wild vorkommen.
Genau.
Und da insgesamt die ganzen Monster und Viecher, die man immer wieder in Breath of the Wild sieht, kämen auch in anderen Spielen bereits vor. Das heißt, wer die anderen Teile gespielt hat, wird sich in Breath of the Wild ja ein bisschen besser zurechtfinden. Und das Schöne an Breath of the Wild ist wirklich dieses am Anfang, du wirst in die Welt reingeschmissen und du kannst sofort loslegen. Und das ist halt echt geil. Und was ganz was anderes wie, so, jetzt habe ich erstmal 20 Minuten lang oder 30 Minuten lang kennenlernen von sämtlichen Charakteren und der Steuerung und um was geht's eigentlich und schon wieder eine Sequenz oder jetzt muss ich erstmal das Huhn einfahren und dann Äpfel sammeln oder irgendein Kind retten oder was weiß ich. Na, das hast du einfach nicht. Du kannst einfach sofort loslegen.
Und außerdem schlägt man Hühner immer mit dem Schwert, das haben wir ja gelernt bei Zelda.
Ja, da passiert nie was.
Bis es dann einen wütenden Hühnermosch-Pit gibt. Geil, das ist immer nur für mich einer der geilsten Witze, die Zelda-Spiele, wenn man sich da denkt, mir ist langweilig, wie es in anderen Spielen ist, dann randalier einfach ein bisschen, randalier bei Zelda und verprügel ein Huhn und sofort wirst du von mehreren Hühnern verprügelt. Nimm das, Bitch.
Gut, dann Kani, was hat dir gut gefallen an diesem wunderbaren Spiel und was nicht so gut?
Ich kann gar nicht aufzählen, was mir so gut gefallen hat, weil es einfach unglaublich geil ist. Ich würde einfach mal pauschal sagen, die riesige Freiheit, die da das Spiel eben gibt, mit der man sich dann weil man sich so austoben kann, wie selten in einem Zelda-Spiel und es so wirklich so unglaublich viel zu entdecken gibt und es so vollgestopft ist mit liebevolle kleine Details. Dafür ist ja sowieso, also Nintendo ist ja da sowieso bekannt und ihre Hauptmarken wie Mario und Zelda, die sind ja von Haus aus immer vollgestopft mit mit Fanservice bis zum Überlaufen. Und was mir nicht so gefallen hat, ist in dem Fall, das wollte ich vorher schon mal ansprechen, der fucking Scheißdreck, wenn man beim Regen schnell irgendwie einen Berg hochklettern wollte oder während du so eine riesige Gletscherpassage vor dir hast und dann fängt es zum Regnen an währenddessen und dann rutschst du wieder runter. Boah, leck, fick den Rotz, ich war bei durchtraut, was mich das angekotzt hat. Oder wenn du keinen Bock hast, irgendwo rumdumm zum Laufen, sondern hochklettern willst und dann regnet es da gerade und dann hört es einfach da ums verfickte Scheißdreck nicht auf, dass da ringt. Boah, leck, ich krieg schon wieder einen totalen Wutanfall mit der Mistkacke, der Elendigen. Wie behindert kann man überhaupt sein? Ja, das hat mich so richtig angekotzt, also was ich da geflucht und mir aufgeregt habe, weil, boah, na, hau ab, das war's.
Du darfst nie herausfinden, wer fürs Wetter bei Breath of the Wild zuständig war.
Auf gar keinen Fall.
Gut.
Soll keine Drohung sein.
Dann mache ich mal weiter. Und zwar, was hat mir bei Breath of the Wild so gut gefallen? Genauso wie du könnte ich sehr, sehr, sehr viele Sachen aufzählen. Aber es gibt eins, das macht das Spiel für mich einfach genial. Und das ist auch was ich bei Wind Waker schon gern gemacht habe, diese riesige Spielwelt und ich kann wirklich viel entdecken. Bei Wind Waker, wer nicht weiß, um was da geht, kann man mit einem Schiff an mehrere Inseln hinfahren und da gibt es halt auch eine Karte und du weißt, also du kannst da anhand von dieser Karte schon ausrechnen, wie viele Inseln du möglicherweise finden könntest. Aber bei Breath of the Wild deckst du nach und nach diese Karte auf. Und ja, die halt irgendwann auch Grenzen, aber du findest halt dann doch immer wieder einmal eine versteckte Höhle oder irgendeine Insel oder irgendein Dorf. Und das finde ich einfach mega, weil wenn ich dann schon 70 Stunden in diesem Spiel unterwegs war und dann immer nur neue Sachen finde und dann teilweise auch noch Stunden mir in dem Dorf oder auf der Insel oder was weiß ich, wo ich dann gerade unterwegs war, mir auch noch aufhalten kann, weil ich da auch wieder irgendwelche geilen Sachen gefunden habe. Mega. Also, das ist echt super. Und vor allem, ich muss dann auch nicht irgendwie in der Handlung irgendwie weiterkommen, damit ich irgendwelche Items habe, weil du kriegst dein komplettes Handwerkszeug einfach gleich am Anfang und das ist super. Was hat mir nicht so gut gefallen? Es gibt 4 größere Dungeons in diesem Spiel und die hätten für mich sogar nur größer sein können. Ich finde das Prinzip geil mit der Open World, aber was dann später mit dem DLC ja nur mit dazu gebracht haben, wirklich richtig geile Idee, gerade beim letzten DLC, da habe ich mir gedacht, boah, dass das geschafft haben, dass, obwohl ich eigentlich schon durch war, ich mich trotzdem gerade nochmal fühle wie ein Anfänger, nicht schlecht, aber wie schon gesagt, ich hätte mir dann doch vielleicht den ein oder anderen alten Dungeon nochmal zurückgewünscht. Aber naja, das ist wirklich meckern auf hohem Niveau. Ansonsten ist es einfach ein super geniales Spiel.
Absolut. Und die Leunen sollen sie auch mal ordentlich selber ficken. Scheiße Mistviecher, was wir mit dir aufgeregt haben. Ich hau einfach trotzdem mit eine, weil wir es halt jetzt einfach irgendwie durchziehen. Hauen wir wieder unseren Triple Threat mit durch, Corby. Sägt mal da Titten.
Nein.
Sterben Tiere.
Ja.
Und gibt's entblößte Trompeten?
Nein.
Ach, leider nicht. Aber man kann ja, wenn man will, am Link seine kompletten Klamotten ablegen und ihn in der Unterhose rumlaufen lassen. Also wer drauf steht, kann es machen. Und ich hab's nicht gemacht, sondern ein Kumpel. Okay. Dann sagen wir danke fürs Zuhören, wie immer. Unsere erste Spielebesprechung. Hoffen, dass ihr es auch cool gefunden habt. Uns hat's taugt. Und jetzt wird wieder abgeliked und abonniert und geteilt und in Zeiten, die ihr vom Nachbarauto eingeritzt, wie geil das unser Podcast ist. Macht es gut und danke. Ciao.
Pfiat euch, bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.